Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen AOM DSP Snack. Moin Flo.
Moin. Na, endlich wieder da.
Absolut, ja, absolut. Sommerpause kann man das so sagen. Nee, wir sind dafür zu sehr im Sommer. Egal, wir haben ein super spannendes Thema dabei und zwar Amazon DSP für die B2B-Zielgruppe. Thema kommt immer wieder auf uns zu und ich finde, da gibt es so ein paar typische Gedanken, die man sich da macht, ein paar typische Einwände, die immer wieder kommen und unterm Strich kann man sagen, das Thema geht extrem voran und bietet, glaube ich, viel mehr Chancen und Potenziale, als die meisten Marken denken. Und dementsprechend freue ich mich, Flo, dass wir da heute ein bisschen tiefer einsteigen. Was sagst du, B2B über die Amazon DSP, geht da was oder nicht?
Geht jede Menge, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn wir uns alleine überlegen, dass Amazon als solches auch immer weiter wächst, also der Onlinehandel mit Werkzeugen, Handwerkern etc., wird immer größer und auch Amazon hier als größter Händler, Online-Händler einfach, ja, 800 Millionen Umsatz, alleine schon 2025 und steigend. Also da sehen wir auf jeden Fall, das Potenzial ist da und es wird halt auch immer größer. Ich glaube auch einfach, da natürlich eine Preisthematik, eine Einfachheit, wie du das kaufen kannst. Und klar, am Ende des Tages ist auch immer wieder die Frage, wen kannst du erreichen über Amazon? Und ich glaube, auch hier ist einfach so der Riesenschlüssel, den wir bei Amazon haben.
Ja, ich glaube übrigens auch, dass eine neue Art von Einkäufergeneration heranwächst, die es einfach gewohnt sind, auch aus dem Privaten, die haben es gelernt. Mensch, bei Amazon kriege ich meine Produkte extrem schnell, extrem zuverlässig. Warum zur Hölle soll ich nicht auch meine B2B-Produkte dort eben einkaufen? Das fängt ja bei einfachen Sachen an, wie zum Beispiel Bürobedarf, geht aber auch hin zu spezielleren Sachen, wie zum Beispiel Hochregalen oder irgendwie DIY-Bedarf. Warum soll ich das nicht auf Amazon kaufen, wenn es da eben auch einen besonderen B2B-Fall für gibt? Und wir sind jetzt im November, sind wir von Amazon eingeladen nach London, weil wir eben uns mit diesen B2B-DSP-Cases echt gut auskennen und reden davor irgendwie bis zu 1000 Marken nur über dieses B2B-DSP-Thema, weil Amazon und auch wir daran glauben, dass das total unterschätzt wird. Und dementsprechend, lass mal reingehen. Du bist ja der Herr der Audiences, kann man glaube ich so sagen bei uns. Ne? Keine DSP-Kampagne irgendwie muss nicht mindestens einmal bei dir am Tisch irgendwie vorbeigeschaut haben. Erzeug mal so ein bisschen Kopfkino. Was haben wir denn überhaupt so für Audiences für so B2B-Marken? Einfach so ein paar exemplarische, dass man mal ein Gefühl bekommt.
Ja, ich glaube, das Coole einfach, was wir auch bei Amazon sehen, was die Audiences angeht, ist, dass du allgemein anfangen kannst und zum Beispiel Small- und Medium-Businesses ansprechen kannst, da hast du dann halt alleine eine Daily Forecasted Reach, also quasi wie viele Unique User du erreichen kannst, von 20 bis 25 Millionen Usern am Tag. Also ich meine, wie viel gezielter willst du zum Beispiel, wenn wir jetzt über Bürobedarf ansprechen, also du kommst hier genau in diese Größe rein. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen bist, was Kredite zum Beispiel an Unternehmen verteilt. Auch da, du kannst natürlich mit diesen Amazon-Daten werben, aber dann die User auf deine eigene Webseite holen. Du musst nicht unbedingt auf Amazon verkaufen, um auch diese Daten nutzen zu können. Das heißt, selbst wenn dein Business-Case nicht ich verkaufe, was auf Amazon ist, macht es halt Sinn. Aber hey, wenn du dann doch vielleicht direkt auf Amazon verkaufst und du brauchst ja zum Beispiel sowas wie im Bereich IT-Business, weil du verkaufst Lösungen, besonders in der heutigen Zeit, Speicher und alles werden immer teurer, aber du hast hier die Möglichkeit, super günstig Notebooks und alles für den für diesen Bereich halt einfach zu verkaufen. Dann hast du hier allein im IT-Business-Bereich eine Daily Forecasted Reach von 30.000 bis 40.000 Usern. Das heißt auch da, wie viele Entscheider da im IT du alleine ansprechen kannst, um denen zu zeigen, hey, hier mein Notebook gerade günstig auf Amazon, kauf dir das, um deine Leute nochmal vor dem Hammer mit den Speicherpreisen jetzt noch schnell einzudecken, bevor es dann alles nochmal teurer wird und. oder du willst Elektriker ansprechen, weil du hast ein bestimmtes Produkt, was in dem Bereich zum Beispiel super wichtig ist. Du kommst hier auch wieder auf 20.000 bis 30.000 Elektriker am Tag, die du ansprechen kannst, mit den B2B-Zielgruppen von Amazon selbst.
Okay, Wahnsinn. Und da reden wir noch gar nicht über die ganzen Quellen, die man noch hinzuziehen kann. Ne? Also ich finde, ein super Beispiel ist zum Beispiel diese Partnerschaft mit LinkedIn, die jetzt announced wurde, wo man weiß, LinkedIn hat eigentlich zwei Partnerschaften bis heute. Das ist The Trade Desk und das ist jetzt Amazon seit Mai. Jetzt kann man ernsthaft diese LinkedIn-Zielgruppen nutzen und die halt im CTV, das heißt bei Amazon Prime, Twitch, DAZN und wo eben Amazon überall drauf zugreift, halt nutzen. Ja. Das ist natürlich für den ganzen B2B-Bereich unglaublich spannend. Ich glaube, der Transition-Partner, ne, Flo, da kommen wir so ein bisschen in die Technik-Ecke, damit kennst du dich besser aus, ist dann Microsoft Monetize von der Supply-Side her. Das heißt, die, erklär es einmal kurz, connecten die Amazon-DSP mit den LinkedIn-Daten und wie kann man sich das vorstellen?
Genau, soweit ich das gelesen hatte, bei LinkedIn ging es darum, dass du quasi über Deals jetzt die Möglichkeit hast, an diese Daten halt eben von LinkedIn zuzugreifen. Dabei halt eben Microsoft hat vor x Jahren AppNexus gekauft. Das war eine Technologie, eine Demand-Side-Plattform auch unter anderem. Die wurde dann in den letzten Jahren umgenannt zu Sender und ist dann jetzt vor ein paar Jahren von Microsoft quasi als solches ausgestellt worden, heißt aber jetzt halt, glaube ich, dieses Microsoft Business, ne, diese Lösung, die sie da jetzt haben. Und das heißt, so viel wie indem du zusammen da halt eben mit LinkedIn arbeitest, hast du den Zugriff auf denen ihre Daten, indem du über die quasi einkaufst. Ich kenne das selber aus dem Publisher-Bereich, noch bei Autoscout24, wenn wir da die Analogie dann einmal nehmen können. Da hatten wir zum Beispiel die Möglichkeit natürlich, dass du nach Neuwagen gucken willst. Das heißt, du wolltest dann auf Autoscout24 auf das Inventar zugreifen und dann zusätzlich nur auf Leute, die sich Neuwagen angesehen haben, weil du willst denen eine Neuwagenversicherung verkaufen als AXA oder ADAC oder sowas. Ne? Dann war natürlich die Möglichkeit, direkt auf diese Leute zu gehen, sehr viel interessanter, als dann zu breit zu staffeln. Und so kannst du dir das halt auch im Business-Bereich vorstellen, dass du da natürlich dann die verschiedenen Zielgruppen hast, auf die du dann zugreifen kannst, indem du über diesen Deal dann mit einkaufen kannst, über diesen Publisher.
Ja, super spannend. Ich meine, so ein bisschen aus Praxisperspektive, bisher musste man sich ja ein Stück weit entscheiden, ne? So zwischen sehr präzisem Targeting auf LinkedIn, häufig keine großen Reichweiten und eben dieser riesen Premium-Reichweite CTV, das heißt Prime Video, Twitch und so weiter, halt auf Amazon. Jetzt kriegt man es halt kombiniert. Das heißt, man kann ja auch Amazon-Zielgruppendaten mit LinkedIn-Zielgruppendaten kombinieren und die Leute dann erreichen, während die halt irgendwie streamen und so weiter. Ne? Und das finde ich irgendwie spannend, dass man das halt kombinieren kann. Und da ja, haben wir eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch schon irgendwie ein Grundproblem. Ich erinnere mich, ich war neulich auf der K5 Riesendigitalmesse in Berlin. Und da habe ich mit Markus Bürger von Durabel gesprochen. Liebe Grüße an Markus an der Stelle. Und der hat gesagt, Mensch, das Problem ist doch, also Durabel erstmal, die machen so Bürobedarf, Büroausstattung. Das heißt, irgendwie an sich hat er großes Interesse daran, über die DSP B2B-Ads zu schalten. Und aber das große Problem ist, so ein Business-Account, Amazon Business, hat in der Regel nichts mit dem privaten Account irgendwie zu tun von den Personen. Ne? Das heißt, zu Hause sind die privat, gucken da irgendwie Prime Video und Co. und in der Firma, wo sie sich mit diesen B2B-Themen, Hochregalen und so weiter beschäftigen, machen sie das über den Amazon Business Account, der vielleicht auch der Firma gehört, ziemlich sicher der Firma gehört. Und man hat diesen Connect sozusagen gar nicht. Ne? Und also diese zwei unterschiedlichen Identitäten, privater Account, Business Account, ist nicht automatisch verknüpft. Das heißt, wir können die Leute gar nicht erreichen, während die Streaming-TV konsumieren. Und da hatte Markus zu Recht gesagt, Mensch, das ist doch blöd, kriegt man das nicht irgendwie gelöst. So, und da gibt es irgendwie verschiedene Ansatzpunkte, die man gehen kann. Amazon hat so ein Amazons Identify Graph, so nennen die das. Amazon Identity Graph. So, jetzt habe ich es. Amazon sagt halt, okay, wir können schon irgendwie connecten, wenn das gleiche Gerät oder der gleiche Browser verwendet wird. Ne? Das heißt, so ein Business-Account morgens im Büro, privater Account abends auf dem selben Laptop, iPad, Smart TV, wie auch immer. Ne? So gleiche IP-Adresse, Haushalt. Ist auch noch so eine Möglichkeit. Ja, jetzt glaube ich aber persönlich daran, dass, da kannst du mal sagen, was deine Erfahrung da ist,
Ja.
aber dass das schon häufig getrennt ist, so dass die Leute halt, ne, so ist bei uns hier im Berufsfeld auch, die haben ihren Business-Laptop, ihr Business-Handy und eben die privaten Devices. Ist das für dich praktikabel so?
Also ich glaube, was man hier auf jeden Fall mit inkludieren muss, ist einfach die Thematik, dass du ja trotzdem dich dann zu Hause mit deinem Business Notebook, Business Laptop oder bei einem Business Handy halt eben einloggst. Und indem du halt eben in diese gleiche IP immer wieder reingehst, klar, die IP-Adressen sind immer quasi anonymisiert, das heißt so viel wie du hast nicht immer die komplette IP-Adresse, aber trotzdem ist es halt möglich, hier eine gewisse Zuordnung zu betreiben. Das heißt so viel wie du meldest dich immer wieder in den gleichen Geräten an. Das ist halt, wie dann zum Beispiel Householding auch funktioniert. Das heißt, darüber wird dann schon auch bekannt, dass es das ein und dasselbe Gerät halt letztendlich ist oder ein und derselbe User dann am Ende des Tages. Das funktioniert auf jeden Fall schon ganz gut. Also da gibt es auch außerhalb von Amazon, die das seit Jahren machen, natürlich Google. Ne? Weil dieses Thema über die IP-Adresse zu merken, dass ein und derselbe User sich immer wieder regelmäßig mit den gleichen Geräten da anmeldet, wird halt eben dann die Möglichkeit geschaffen. Und wir sind der noch nie auf Amazon während der Arbeitszeit für sich privat nach irgendwas gesucht hat, der hebe die Hand und werfe den ersten Stein, um es mal so auszudrücken. Da gibt es, glaube ich, auch genügend Potenziale, wo die Leute dann eigentlich mit ihrem Business-Notebook auf der Arbeit sitzen und trotzdem auf Amazon gucken, weil zum Beispiel gerade Prime Day ist und man will dann doch das Angebot mal mitnehmen und nicht verpassen. Würde ich schon behaupten, dass du auch da genügend Signale hast von den Usern. Und
Ja.
dann, sobald du halt einmal den Privataccount mit Business irgendwo eingeloggt bist, geht's halt los. Und dann hast du auf jeden Fall den Unique Identifier, das heißt so viel wie du bist identifiziert über Prime. Das heißt, du wirst auch über dein Handy identifizierbar sein und dann bist du letztendlich auch alles anonymisiert natürlich, auch identifizierbar als Prime Video User etc.
Ja. Ja, das ist so. Da hast du absolut recht. Es gibt trotzdem noch einen zweiten Weg und das finde ich spannend. Und das finde ich ist so diese LinkedIn-Partnerschaft jetzt zwischen LinkedIn und Amazon, die jetzt halt vieles verändert. Denn dadurch, dass wir diese LinkedIn-Zielgruppen in das CTV-Thema auf Amazon integrieren mit Prime Video und Co., umgehen wir dieses Problem eigentlich, diese Identifier ein Stück weit. Denn auch LinkedIn hat ja so einen eigenen Identitätsgrafen, wo halt ein Jobtitel, Branche, Unternehmensgröße und so weiter halt alles ja, drin hinterlegt sind. Und LinkedIn hat man ja auch ganz häufig, ne? Macht man sowohl in der Firma auf, macht man aber auf seinem privaten Handy auf. Also ich persönlich bin total abhängig von LinkedIn. Das heißt, man muss gar nicht so unbedingt immer versuchen, jetzt diese Amazon Business Accounts mit dem Amazon Privataccount zu verknüpfen, weil ja LinkedIn auch die gemeinsame Schnittmenge halt irgendwie sein kann. Deshalb kann man die Leute auch direkt irgendwie über die berufliche Identität halt irgendwo ansprechen. Und dann ist eigentlich erstmal relativ egal, unter welchem Amazon-Login sie jetzt gerade eingeloggt sind. Das finde ich irgendwie spannend.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also dadurch hast du natürlich noch mal so einen weiteren Punkt einfach hinzugefügt, worüber du die Leute ansprechen kannst, identifizieren kannst und quasi die Daten connecten kannst. Also das ist von dem Thema her, wo du bei Amazon selbst oftmals eher die quasi Verhaltensdaten hast, hast du jetzt halt die wirklichen Jobtitel und sowas. Na, auch da hundertprozentig alles anonymisiert, dass du nicht sagen kannst, Florian braucht jetzt ein neues Business Notebook, weil er guckt gerade danach oder sowas. Na, also so in dem Sinne, das ist trotzdem alles nicht auf den einzelnen User runterzubrechen. Das ist immer, glaube ich, auch ganz wichtig, weil sowas dann auch schnell mal missverstanden werden kann, nur weil man jetzt mit Accounts quasi da von LinkedIn noch zusammenarbeiten kann.
Ja, ich finde es wirklich spannend. Wenn wir mal in so einen konkreten Beispiel-Case reingehen, dann sagen wir mal, wir sind ein Unternehmen, wir verkaufen Hochregale, womit klassischerweise wirklich so Lagerhäuser ausgestattet werden. Dann kann man ja mal überlegen, okay, welche LinkedIn-Signale könnte ich irgendwie bei Amazon DSP dann verwenden? Und ich kann ja unter anderem bestimmte Positionen wie Head of Logistics, targeten, Warehouse Manager und anstelle des Amazon irgendwie Business-Kaufverhaltens, obwohl ich es damit natürlich auch kombinieren kann. Und die Ausspielung läuft dann halt irgendwie über Amazon Prime und Co. aber nachher. So, und das finde ich irgendwie smart. Und darüber hinaus kann man ja trotzdem sagen, okay, wir nutzen auch diese Amazon-Kaufdaten von den Leuten, wo wir diesen Connecten so hinkriegen und bilden basierend darauf dann eben auch nochmal diese Lookalike-Kampagnen. Das heißt irgendwie, wir identifizieren Käufer, die den Leuten, die bereits nach Hochregalen im Business-Kontext gesucht haben, sehr ähnlich sind. Und daraus generieren wir auch nochmal weitere Zielgruppen. Das wird nochmal größer und so weiter. Und das finde ich tatsächlich irgendwie sehr interessant. Da kommen wir nämlich langsam dahin, wie viele B2B-Zielgruppen man mit der Amazon DSP mittlerweile ansprechen kann. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wahnsinn.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird auch der nächste ganz, ganz wichtige Punkt sein. Also B2B immer weiter zu erschließen, weil der normale User quasi, wir sind bei über 60 Millionen Amazon-Accounts in Deutschland, fast jeder und seine Oma hatten Amazon-Account. Also wen willst du da noch gehen? Und dann ist halt der nächste Schritt die Businesses. Also heißt so
Ja.
viel wie die, die auch nochmal quasi wie eine eigene Entity auch verfügbar sein könnten als potenzielle Käufer. Und da ist dann natürlich immer die Frage, wen kannst du wie erreichen? Und wenn du dann auch noch da jetzt diese Qualität der Zielgruppen nochmal zusätzlich hast, also quasi du hast jetzt dann Wege über LinkedIn-Daten, du hast Wege über Amazon-eigene Daten, du hast die bereits bestehenden Daten von Zeotab und Axiom zum Beispiel und andere Datenanbieter, die du mit integrieren kannst, wo du dann ja auch zum Beispiel bei Zeotab mittlerweile an Data Provider wie Nielsen zum Beispiel drangehst, wo dann halt auf einmal auch noch Nielsen-Daten reinkommen. Also heißt, die Möglichkeit, genau die Leute anzusprechen, ist auf jeden Fall sehr viel höher geworden. Das einzige Thema, was ich immer aus dem Programmatic kenne, ist, targete dich nicht kaputt. Das muss man auch sagen. Also kombiniere nicht zu viele Quellen zum Beispiel. Kombiniere nicht das Ganze dann auch noch Geo, Alter und noch B2B-Daten und noch irgendwas. Weil am Ende des Tages sage ich dann immer, wenn du so viele Targetings einstellst, kannst du den Leuten auch persönlich einen Brief Werbung einwerfen, weil du dich irgendwann so kleinlich halt getargetet hast. Das heißt, auch da ist immer am Ende des Tages, ne, schau, wie du sowas kombinierst, schau, dass du die einzelnen Quellen zum Beispiel separat targetest und dann nicht alles miteinander kombinierst, sondern dass du halt sauberes Setup hinten raus auch hast.
Ja. Gut, da muss ich dir natürlich jetzt nicht mit meinem Hochregal-Case eigentlich weiterkommen, was man da nicht auch nochmal alles mit reinpacken könnte, mit irgendwie Leute, die gerade, basierend auf dem Kaufverhalten, gerade Lager ausstanden, ne? Verpackungsmaterialien, Gabelstapler, Zubehör, Lager, kleinere Lagerregale, was auch immer, ne? Ich weiß zum Beispiel auch Jungheinrich und Co., ne? Die verkaufen auch alle irgendwie auf und über Amazon. Da kann sie ja schon identifizieren, alles klar, wer richtet hier seine Lager ein? Aber klar, dann machst du irgendwann deine Audience zu klein. Was würdest du denn sagen, gerade jetzt irgendwie so im CTV-Bereich, Prime Video und Co., wo muss man eigentlich gucken, dass man auf keinen Fall so unter diese Zielgruppengröße rutscht, weil dann musst du Briefe schicken?
Ich glaube, was im B2B-Bereich einfach ganz wichtig ist, ist, dass du kannst alle diese Signale, die du gerade genannt hast, mitnehmen. Aber du solltest sie vielleicht nicht als Und-Verknüpfung machen. Das heißt so viel wie, du hast ja die Möglichkeit, Zielgruppen miteinander zu kombinieren. Das kannst du per Oder und machen. Das heißt so viel wie, du kannst sagen, jemand ist gerade dabei, sein Lager einzuräumen, gerade dabei, ne, in bestimmten Bereichen zu gucken. Also kannst quasi der Requisitor-Role zum Beispiel sehe ich hier als eine Zielgruppe mitnehmen. Und wenn du das dann kombinierst mit und Small und Medium Businesses zum Beispiel, dann gehst du natürlich hin und hast nur noch die Schnittmenge von beidem. Und wenn du dann nochmal was mit und machst, hast du wieder nur noch die Schnittmenge davon. Das heißt, es ist halt ganz wichtig, in welcher Logik du halt einfach hinten raus hingehst und Audiences kombinierst. Weil je mehr du mit und verknüpfst, desto kleiner wird deine Zielgruppe. Je mehr du mit oder verknüpfst, desto größer wird deine Zielgruppe.
Ja, verstehe gut. Und dann, wenn wir viele kleine Segmente haben, dann mit
Genau.
Unterverknüpfungen halt irgendwie rangehen,
Genau.
klar, dann wird es irgendwie größer und trotzdem wirst du eine gewisse Schnittmenge auch haben. Ja, ganz logisch.
Richtig, richtig.
Ja. Was ist deine Meinung zum Off-Amazon-Inventar auf B2B-relevanten Seiten? Wir haben mittlerweile wirklich über 340 verschiedene Publisher-Netzwerke. So für Hochregale, ne, um jetzt hier in dem Beispiel zu bleiben. Heißt das Platzierung auf Fachportalen für Logistik, Lagerwirtschaft, Industrie 4.0, was immer außerhalb von Amazon gibt. Was ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, da gibt es Weg A und Weg B. Weg A ist dann zum Beispiel, du gehst hin über einen Deal, arbeitest mit einer Supply-Side-Plattform, die exakt solche Inventare halt eben auch quasi angeschlossen haben bei sich. Und dann kannst du auch nochmal zusätzlich Daten von denen mitnehmen. Das heißt also quasi, du hast nochmal eine Möglichkeit, eine weitere Datenquelle anzuschließen. Und du gehst nur wirklich auf spezielle Seiten. Das heißt, so viel wie du hast, so ein sehr, sehr spitzes Pre-Targeting. Oder du gehst halt hin, und das ist der programmatische Weg, du bist halt im gesamten Internet unterwegs und erreichst den User basierend auf seinen Zielgruppen quasi. Das heißt, basierend auf seinem Verhalten, auf Daten, die er in der Vergangenheit halt eben hinterlassen hat, und gehst darauf hin und targetest ihn dort, wo er eben am erreichbarsten ist, nach dem programmatischen Prinzip, den User zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Botschaft zu einer gewissen Aktion zu bringen. Daher, beide Wege sind, glaube ich, genauso relevant, wenn du dir einen Mediaplan überlegst. Also wenn du deine Gesamtstrategie überlegst, solltest du auch überlegen, hey, wo kann ich meinen User denn direkt abholen? Und wo kann ich meinen User vielleicht eher über die Daten als solches mitnehmen? Weil auch da ist dann auch wieder diese Thematik, wenn du das dann zu viel kombinierst, indem du sagst, du willst nur auf solchen Seiten laufen, plus die Daten, dann müssen alle diese User, die du auf diesen Seiten einholst oder ansprichst, auch in deinem Datenpool drin sein. Und das ist vielleicht nicht unbedingt immer gegeben. Und dann ist auch wieder dieses Thema mit der Reichweite, ne? Also auch da ist immer jedes Targeting, ist immer die Frage, wie spitz du hinten raus quasi überhaupt bist mit dem Targeting, dass du noch User erreichen kannst.
Ja, ich finde, im B2B ist auch immer so ein Stück weit die Frage, wann kauft der User? Das ist ja jetzt keine irgendwie spontane Entscheidung, ach, hochegal, ja, kommt ihr zu meinen Air Max Kaugummis auch mit dazu, einen Warenkorb.
Ja.
Das ist ja nicht so, ne? Wir reden da von irgendwie teilweise fünfstelligen bis sechsstelligen Beträgen. Ich glaube trotzdem, dass das Thema Trust extrem wichtig ist im B2B-Bereich. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass ein Always-On-Ansatz durchaus funktionieren kann. Wenn die Zielgruppe eh klein ist, dann sorg doch dafür, dass du always on das ganze Jahr mit einem entsprechenden Frequency Cap regelmäßig auftauchst auf den verschiedenen Kanälen, ne? Mit irgendwie Streaming TV und, um dann eben im Buy-Moment genug Trust zu haben und da zu sein, ne? Weil B2B-Bereich wird vielleicht irgendwie ein, zwei Mal gekauft und da muss man eben da sein. Man weiß ja auch nicht, wie sind die Budgetplanungszyklen und so weiter.
Ja, richtig. Ich glaube, das ist generell ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du sichtbar bist in deiner Zielgruppe, weil wenn du einmal den Trust aufgebaut hast, besonders im B2B-Bereich, dann wird es, glaube ich, schwieriger. Ja, dann brauchst du das nicht nochmal machen. Also wenn deine Qualität stimmt, du hast diesen Kauf einmal, warum sollte dann nicht wieder dein Kram gekauft werden? Also dadurch ist es halt, glaube ich, ganz wichtig, dass du zur richtigen Zeit im Kopf bist, der User. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass man durch die verschiedensten Upper-Funnel-Methoden auf jeden Fall den User immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte, zum richtigen Zeitpunkt da zu sein.
Absolut. Ja, Flo, da waren jetzt echt einige B2B-Themen dabei. Ich glaube, wir haben mal eine neue Perspektive geschaffen, weil dieses Thema B2B sagen ganz, ganz viele Marken, ja, wir finden das toll, aber der richtige Use Case, die richtige Erfahrung fehlt uns. Wir können euch sagen, wir machen mit verschiedensten Marken da echt coole Erfahrungen. Wir waren jetzt eben erst mit dem B2B-Case World Motive, Arbeitskleidung. Die haben wir auf Twitch platziert über die Amazon DSP, waren damit so erfolgreich, dass wir auf der OMR-Bühne gemeinsam mit Amazon waren. Das Ganze funktioniert. Man muss es aber, ich glaube, das ist in der Folge rübergekommen, richtig machen. Und dementsprechend hoffen wir, dass wir da so ein bisschen irgendwie mehr Knowledge reinbringen können, dass auch ihr sagt, Mensch, okay, es ist vielleicht jetzt nicht alles total intuitiv, aber wenn man die richtigen Strategien hat und die richtigen Partnerschaften im Hintergrund, dann kann es funktionieren, ne? Denn was, glaube ich, ganz klar ist, man kriegt es nicht hin, indem man einfach nur sagt, ja, das ist wie Sponsored Ads, ich stelle mir was ein, sondern man muss wirklich die verschiedenen Provider im Hintergrund, LinkedIn-Daten, Anxium, SEO-Tab und so weiter, alle mit der Amazon DSP connecten. Und dann stehen richtig, richtig viele Möglichkeiten und da steht eine Menge drin.
Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben.
Alright, mein Lieber. Dann vielen Dank für deinen guten Input und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder im AOM DSP Snack hören. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ich freue mich auch drauf. Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.